ARD. Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von The End, dem Podcast auf Leben und Tod. Und ich muss den mit einer Geschichte beginnen. Einige von euch wissen das, ich habe eine Tochter, die ist jetzt 6 und die, die mit mir mitleiden, Musikgeschmack von Kindern ist wirklich schwierig. Es war lange sehr doll Lady Gaga. Ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber dass wir vielleicht doch auf einem ganz guten Weg sind, habe ich daran gemerkt, dass sie letztens in der Küche eine junge Frau zitiert hat, die bei uns zumindest regelmäßig läuft, nämlich, dass die Dinge kaputt macht. Und ich kann das jetzt gar nicht so hoch singen, wie das in dem Falle gesungen wird, aber für die, die es nicht kennen, ich mache Dinge kaputt. Man zerstört was, gib mir das Zitat, junge Babina.
Man kann nichts verlieren, was nicht da ist.
Und jetzt ist die junge Frau hier, die das Lied gemacht hat, was mir den Glauben an den Musikgeschmack meiner Tochter zurückgegeben hat. Ich bin total froh, dass Balbina hier ist, denn Balbina ist nicht nur heute hier, sondern war in diesem Podcast der allererste Gast, den wir jemals hatten. Hallo Balbina.
Hallo Erik. Das ist krass. Ich war wirklich der allererste Gast, bevor dein Podcast überhaupt auf der Straße war, war ich mit dir an diesem Tisch und ich weiß noch ganz genau, wie du noch vorher gesagt hast. Ich weiß nicht genau, was es wird, aber ich will's.
Ich weiß nicht, du hast so eine ganz dicke Daunenjacke angehabt.
Ja.
Und das war, ich weiß auch nicht mehr, wann wir das aufgenommen haben. Aber seitdem hat sich ja total viel getan. Wie viele Jahre ist das her? 6, 7?
Ja, ungefähr.
Ich habe dieses Frühjahr eine Mail bekommen von meinem Freund Jan, der dich unterstützt, deine Musik dahin zu bringen, dass sie gehört wird. Der meinte, ey Erik, du musst mit Balbina sprechen. Und der hat ein Thema aufgemacht, das, ich glaube, für ganz viele Menschen von Interesse ist, weil eine Sache, die ich in meiner Arbeit beobachte, der am meisten unterschätzte Verlust ist der Verlust der eigenen Eltern. Mhm. Und in dein wievieltes Album ist der Tod deines Vaters gefallen?
Meinen 5. Langspieler, also in meine 5. Langspielplatte. Ich hatte noch 2 EPs rausgebracht, aber so ein Langspieler war, das ist jetzt der 5. gewesen. Und alle, die so die letzten 20 Jahre meine musikalische Vita so ein bisschen verfolgt haben, wissen auch, dass ich sehr konzeptionell an meine Alben rangehe, die auch in ihrer Form so schleife. Und es dauert einen Augenblick, bis ich die Textarbeit erledigt habe, um dann die Musik dazu zu machen und so weiter und so fort. Und ich war eigentlich schon relativ weit mit diesem Album fertig, mit diesem 5. Langspieler, der eben Infinity Tunes heißen sollte und auch jetzt hieß. Ich habe die Lieder teilweise schon live ausprobiert, auch schon gespielt. Und dann ist ein Ereignis eingetreten. Und dieses Ereignis war eben der Tod meines Vaters, von dem ich sehr, sehr spät erst erfahren hatte, weil ich keine existente Beziehung zu meinem Vater hatte und ich habe ein behördliches Schreiben bekommen.
Ja. Jetzt weiß ich, du bist in Warschau geboren. Mhm. Ist er noch in Polen gewesen oder ist er in Deutschland gewesen?
Nee, er ist in Deutschland gewesen. Also er ist in Berlin gewesen. Und es hat auch ein Momentum gedauert, bis man überhaupt mich ausfindig machen konnte, um mich dann zu adressieren aufgrund verschiedener Dinge. Also man weiß es ja, also sobald jemand dann verstirbt oder beziehungsweise man weiß es nicht, sobald jemand stirbt, mit dem du sehr eng verwandt bist, auch wenn du mit dieser Person überhaupt keine Überschneidungen hattest, sie werden dich finden und sie werden dich adressieren.
Und sie werden Sachen von dir wollen.
Sie werden Sachen von mir wollen.
Also für die zuhören, worüber wir gerade ein bisschen uns amüsieren. Es ist wirklich in Deutschland so, selbst wenn dein Vater dich geschlagen hat und schlimmste Sachen gemacht hat, was bei dir jetzt gar nicht, du wirst in dem Moment, wo jemand verstirbt, herangezogen, um diese Bestattung zu bezahlen. Im Normalfall kommen sie zu dir. Ich habe viele Freunde, die auch nicht den engsten Draht zu ihren Eltern haben, die damit wirklich zu kämpfen haben, dass es eine Aufgabe ist, die einfach vor ihnen steht. Aber jetzt einmal zurück, die Künstlerin Balbina, die sehr konzeptionell an ihren Alben arbeitet. Wann in diesem Prozess kam die Nachricht und nochmal, wie war das so? Du kriegst ein Schreiben, das machst du auf und da steht drinne.
Das, was du ansprichst, also es beginnt ein bürokratischer Prozess, in dem man halt entweder ein Erbe annimmt oder es ausschlägt. In meinem Fall habe ich es ausgeschlagen, weil ich natürlich eben nicht das alles erfüllen wollte, weil ich mich dem auch nicht zugehörig fühle. Gleichzeitig ist es ein Moment, wo man halt eben realisiert, dass es jemanden gibt, der gestorben ist, der quasi maßgeblich daran beteiligt ist, dass du selber existierst. Und das hat mich sehr aus der Bahn geworfen und ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen für dieses Gespräch, aber es hat mich so derart aus der Bahn geworfen, in diesem ersten Augenblick undefinierbarerweise. Ich konnte nicht sagen, warum reißt es mich aus der Bahn, dass ich ein Album, was zu dem Zeitpunkt schon komplett geschrieben und komponiert war, 8 Songs beinhaltete, dass ich diese Songs, die gut sind, die immer noch existieren, erstmal ad acta legen musste, weil ich das erste Mal von so einem Momentum besessen war, Emotionen rauszukommunizieren. Und ich hatte kein Ventil dafür und ich habe es einfach in der Musik hinterlegt.
Wann hast du das letzte Mal mit ihm Kontakt gehabt? Hast du ihn kennengelernt jemals?
Ja, meine Eltern waren verheiratet. Er ist auch mit der Grund, warum wir überhaupt nach Deutschland gehen konnten, weil er ist zuerst gegangen und hat uns dann mitgenommen. Der Kontakt ist das erste Mal gerissen, glaube ich, da war ich 5 oder 6. Da hat meine Mutter sich halt eben von ihm getrennt und auch scheiden lassen. Der letzte bewusste Kontakt, den ich hatte, war wieder ein bürokratischer Kontakt, weil ich damals BAföG beantragen wollte. Und dann die Einkommensverhältnisse der Eltern natürlich geklärt werden müssen. Und dann hast du natürlich so einen Brief, Moment mal, wo wohnt der jetzt eigentlich und kann er mal bitte? Das war so ein Hin und Her, das auch nicht reibungslos verlaufen ist. Und seitdem hatte ich nie wieder Kontakt zu ihm. Also der letzte Kontakt war wirklich dieser BAföG-Antrag vor 22 Jahren, glaube ich.
Und ist das was, was du nicht wolltest? Also wolltest du keinen Kontakt zu ihm? Wollte er keinen Kontakt zu dir? Hm. Es ist ja meistens, also ich kenne es so, die Eltern sind ja eher die, die da die entscheidende Rolle sind, was sie wollen.
Ich glaube, das hat sich so ergeben, weil dadurch, dass er natürlich keinen aktiven Kontakt gesucht hat in dem Sinne und ich es nicht anders kannte, gab es keinen Kontakt. Also ich habe jetzt nicht aktiv versucht, Kontakt aufzunehmen, aber auch nicht. Also man hat nicht miteinander gelebt. Man wusste voneinander, ich habe auch ein ungefähres Bild davon, wie er ausschaut. Ich habe natürlich auch Fotografien, aber ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht, wie er zuletzt ausgesehen hat. Also ich weiß nicht, was hat er für eine Statur.
Du hättest ihn nicht erkannt auf der Straße.
Das weiß ich nicht genau, weil manchmal siehst du ja dann die Augen und, ne, und erkennst, aber ich weiß jetzt nicht, was hat er für eine Frisur getragen? Hat er sich die Haare gefärbt? Hat er nicht? Was hat er eben für eine Statur gehabt? War er groß, klein? Weiß ich auch nicht mehr. Also ich weiß das alles nicht.
Ich denke es nur gerade andersrum. Er muss ja zumindest deine musikalische Karriere gehört oder mitbekommen haben. Mhm. Und auch da gab es nicht den Versuch, mal zumindest an die vermeintlich berühmte Tochter ranzugehen oder zu kommen.
Nee, gab es nicht. Ich habe im Nachhinein da ein bisschen recherchiert aus Interesse und dann wurde mir auch zugetragen, dass er das tatsächlich sehr engmaschig auch verfolgt hat und es ihm auch gefallen hat, aber er sich, das jetzt nur hören sagen, aber er sich wohl nicht getraut hat, auf mich zuzugehen nach all den Jahren und sich auch nicht getraut hat, zu meinen Konzerten zu gehen, obwohl er das wirklich wohlwollend beobachtet hat.
Umso trauriger, ne? Dass, also wenn er das auch noch wertgeschätzt hat. Das heißt aber, da stirbt jemand, der eher eine Projektionsfläche ist? Oder was, was war der? Also du hast gerade gesagt, es hat dich trotzdem aus den Schuhen gehauen. Kannst du das in Worte fassen, was das war, was dich da umgehauen hat? Hast du da ein Gefühl für?
Ich arbeite immer noch daran, herauszufinden, was ist es gerade, ne? Also was hat mich aus den Schuhen geworfen? Und dieses Gefühl wird am meisten greifbar tatsächlich durch ein Interview, das ich geführt habe zu meinem Album. Ich habe mit einem Tagesspiegel, mir ist jetzt gerade der Name des tollen Journalisten entfallen, ein Interview gehabt, wo er mir eine ähnliche Frage gestellt hat, was ist es denn, was dich aus den Schuhen gehauen hat, weil, Klammer auf, ich hatte auch keinen Kontakt zu meinem Vater und als er gestorben ist, hat mich das nicht berührt, Klammer zu. Und dann habe ich halt angefangen, das zu reflektieren und habe halt gesagt, dass die Ohnmacht nicht zu wissen, warum einen es trifft, also diese verschiedenen Möglichkeiten, des erstens trauert man um den Vater, den man nicht hatte, Fragezeichen. Zweitens trauert man um die Möglichkeit, dass es nie wieder eine Möglichkeit geben wird, eine Beziehung zu dieser Person aufzubauen, Fragezeichen. Oder drittens hat man irgendwie immer eine Verbindung gespürt und diese Verbindung ist jetzt abgebrochen, Fragezeichen. Und dann kommt man an den Punkt, dass man vielleicht einen Wunsch für ein Leben hatte, das nicht erfüllt wurde, dass man so sich nie getraut hat zu kommunizieren und dass man dann halt plötzlich merkt, es ist zu Ende, es wird nicht mehr gut werden. Und dann saßen wir beide an diesem Tisch und hatten wirklich Tränen in den Augen.
Mit dem Journalisten.
Mit dem Journalisten. Der Journalist auch, der hat das im Tagesspiegel auch hinterlegt, dass er da zum ersten Mal an seinen Vater gedacht hat und wie sehr ihn das getroffen hat, dass sein Vater gestorben ist, obwohl er drei Sätze zuvor gesagt hat, dass es ihn gar nicht berührt hat. Und es ist anscheinend ein großes Thema und deswegen bin ich halt so froh, dass ich Musikerin bin und dieses Ventil habe. Unter Menschen, die keine aktiven Beziehungen zu ihren Elternteilen haben, wenn diese dann sterben, verdrängt man das aufgrund dessen, dass man das Gefühl hat, ich habe überhaupt kein Anrecht, darüber zu trauern. Es gehört nicht dazu. Und dann durchläuft man dieses Programm nicht. Es macht in einem aber wahnsinnig was auf. Man betrauert nicht nur eben, dass ein Elternteil gegangen ist, sondern man betrauert eigentlich die ganze Zeit, in der man sich nicht eingestanden hat, dass man gerne eine Beziehung zu diesem Elternteil gehabt hätte.
Die verpasste Chance. So.
Die verpasste Chance und es wird nie wiederkommen. Das heißt, genau an diesem Moment wird dir klar, ich kann gar nicht mehr den Hörer abheben und sagen, was läuft da eigentlich zwischen uns schief? Wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken? Das ist einfach vorbei.
Kann ich dich was fragen? Also ich sehe jetzt, wie du energisch redest. Ne? Ich entdecke bei sowas immer auch noch ein Gefühl, was sich so in die Trauer mischt. Und ich weiß nicht, ob ich es bei dir falsch raushöre, dass da auch eine Wut da ist. Oder ist das falsch rausgespürt? Ist Wut das falsche Wort?
Ich glaube, Wut ist das falsche Wort, weil je mehr ich das verarbeitet habe, weniger das Gefühl von Wut gehabt, viel weniger, sondern eher das Gefühl von die Gegenwart wird verleugnet. Also man lebt immer so vor sich hin, als würde jeder ewig leben und als wäre immer alles möglich. Und an diesem Ereignis konnte ich festmachen, eben nicht. Und deswegen spreche ich das auch so intensiv, weil ich mir manchmal denke, es ist so schwer für uns manchmal den Hörer abzunehmen. Es ist so schwer für uns manchmal diese Hürde zu gehen. Und dann brauchen wir dieses Ereignis, um zu merken, vielleicht hätte ich es mal doch gemacht. Ne?
Es klingt immer so flach wie so ein Kalenderspruch, ne? Ja. So, dass man das gebraucht hätte. Ich habe bei mir was gespürt, das fand ich ganz interessant, was ich auch, wenn du jetzt erzählst, kommt dieses Gefühl wieder raus. Ich mache mal sehr einfach Wut auf die Großen über das, was sie einem indirekt durch ihre Unfähigkeit angetan haben. Ne? Mhm. Also so, sei es die Mutter, die dafür gesorgt hat, dass der Vater nicht auftaucht, der Vater, der nicht die Cojones hatte, seine Tochter anzurufen und zu sagen, ey, ich bin verdammt stolz auf dich, auf was du da machst oder ich finde das gut, was du machst. Das weiß ja nicht, was hat er gemacht, weißt du das, in seinem Leben?
Freie Kunst.
Also so, dann ist auch noch eine Linie zu dir, ne? Das darf man ja, also das ist ja nochmal was, wo man dann guckt, wo kommt das her, was ich hier eigentlich mache.
Ich habe aber beidseitig das Gefühl, also ich verspüre nicht nur diese lineare Verantwortung seinerseits, sondern ich bin ja auch irgendwann mal erwachsen geworden und ich habe zum Beispiel auch Neugier auf das, wo komme ich her? Also rein genetisch. Mir geht es jetzt nicht darum, dass man sich irgendwie nur zugehörig fühlt zu Leuten, die biologisch mit einem verwandt sind, aber es interessiert mich schon. Und ich habe mir selbst eine Chance genommen, weil ich halt dachte, so, ja, habe ich ja ewig Zeit für. Habe ich ja ewig Zeit für, da nochmal drauf zurückzukommen und zu gucken, wo komme ich eigentlich her? Und das habe ich ja jetzt de facto nicht mehr.
Hast du mit deiner Mutter darüber gesprochen? Ist das ein Thema zwischen euch?
Ja, das war oft ein Thema zwischen uns.
Also auch nach dem Tod meine ich jetzt.
Ja, ich habe das aber immer sehr abgewehrt, weil meine Mutter hatte eigentlich schon immer den Korridor geöffnet. Und wenn du willst, ich war da aber sehr stur. Ich war da sehr in meinem System drin und habe da die Verantwortung auf ihn eher geschoben. was völlig okay ist, wahrscheinlich auch in der Folge dessen, dass er mein Vater ist. Aber gleichzeitig habe ich dadurch ignoriert, dass ich natürlich vielleicht auch ein Bedürfnis habe, Dinge zu ergründen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, man macht das auch aus Verdrängung. So nach dem Motto, du öffnest die Büchse der Pandora, vielleicht kommen dann Sachen raus, die du gar nicht wissen willst. Oder vielleicht möchtest du in diesen Konflikt gar nicht treten. Also es ist auch was Konfliktmeidendes, ne?
Es ist einfacher, ja.
Ja, es ist einfacher, das zu verdrängen und in eine Schublade zu packen, die Schublade zuzumachen, einen Schlüssel umzudrehen und den Schlüssel runterzuschlucken. So. Und den kriegst du aber nicht verdaut, den Scheißschlüssel, ne?
Und jetzt kommt aber ja die Gegenbewegung. Also so habe ich das wahrgenommen, dass das Hauptlied, was dann auf das Album Infinity Tunes kam, ja so eine Omnipräsenz hat.
Ja.
Also Vatertag, dass sich das nochmal total umdreht. Was ist denn das, was macht denn das für dich als Künstlerin? Weil damit gibst du dem ja einen Raum, der vorher überhaupt nicht da war. Auf einmal ist das quasi raumfüllend.
Also für mich war das Absurdeste daran festzustellen, dass erst durch dieses Lied hat dieses ganze Album Sinn gemacht, also Infinity Tunes, Klänge für die Ewigkeit, weil ich rede da über Leben und Tod und alles dazwischen und alles danach. Und ich habe mich manchmal richtig gegruselt, weil diese 7 Lieder bis auf Infinity Tunes, die auf Infinity Tunes drauf sind, also sonst sind 8, die entstanden ja wie in so einem Showdown innerhalb von kürzester Zeit und aus einer Feder. Und die waren dann quasi wie so eine Abfolge für Infinity Tunes, obwohl Infinity Tunes vorher als ganz anderes Album geplant war.
Ja.
Und das war dann halt so ein Ding, wo ich dann halt auch gedacht habe, ist Zeit wirklich linear? Also das war wirklich ganz verrückt für mich, weil wie kann es sein, dass ich jetzt dieses Album fertig geschrieben habe und das ist richtig so, obwohl ich seit 2 Jahren ein anderes Album plane, sogar teilweise bei Herbert Grönemeyer Konzerten im Vorprogramm schon mal die Lieder angeteased habe und dann ist alles klar und ich muss diese ganzen Lieder canceln und sagen, das ist ein anderes Album, aber das ist das richtige Album und es heißt auch noch Infinity Tunes und es endet trotzdem mit dem Lied, was ich am Anfang geschrieben habe, mit Infinity Tune. Das sollte eigentlich das erste Lied von dem Album sein, wurde dann aber das letzte.
War das ein Prozess, dass das so umgeschwungen oder war das relativ schnell klar, dass das alles anders gedacht werden muss?
Das war relativ schnell klar, weil ich habe diese Lieder gehört und ich dachte, ich kann entweder das so lassen und so fertig machen, dann gehe ich aber mit einem Album auf Tour, was für mich nicht richtig scheint, weil diese Lieder, die haben sich von selbst geschrieben, mehr oder weniger, die dazu kamen. Mit Liedern, die ich eigentlich habe, die meinen Gemütszustand besser spiegeln. Und dann habe ich damals mit meinem sehr engen Freund und Weggefährten Bistra, mit dem ich sehr viele Alben produziert habe, zusammengesprochen. Ich meinte so, was soll ich denn jetzt machen? Und dann hat er gesagt, na, du hast es dir doch selber beantwortet. Du hast etwas, was gerade wichtiger ist. Also musst du das erfüllen, weil darum geht es ja in der Kunst. Es geht ja darum, sich auszudrücken. Du kannst ja nicht sagen, das ist jetzt fertig und egal, was mein Gemütszustand sagt. Und dann habe ich mich eben hinreißen lassen und das richtige Album veröffentlicht. Genau.
Als ich Vatertag das erste Mal gehört habe, musste ich das einem Freund von mir schicken, der wahrscheinlich in der Zeit, als du das erste Mal im Podcast warst, ist dem sein Vater gestorben. Und der musste Folgendes machen, die haben eine ganz schwierige Beziehung gehabt, der ist nochmal zu dem an den offenen Sarg und hat dem Sachen sagen müssen, also in einem Ton, der hat ihn angeschrien, das, ne, soweit kann ich das glaube ich erzählen. Gibt es Sachen, wo du sagst, ey, weil du hast ja über diese Hypothese gesprochen, das wären Sachen, die hätte ich dem gerne noch gesagt?
Nee, gar nicht. Es gibt Fragen, die ich ihm gerne gestellt hätte. Ich hätte gar nichts von mir gesagt. Ich hätte gerne ihm Fragen gestellt. Ich hätte gerne erfahren, wer er ist. Und ich hätte gerne erfahren, was ihn antreibt und was er für einen Blick auf die Welt hat. Das hätte mich interessiert. Ich hätte gerne ihn genau zu solchen Dingen gelöchert und ihn gefragt, sag mal, überlegst du dir auch den ganzen Tag lang, was das jetzt ist und was die Vergangenheit und was die Zukunft ist und warum und welche Ideen hast du dazu? Solche Sachen hätte ich gerne mit ihm besprochen.
Ist das die Rolle, die, also ich sehe mich jetzt selber als Papa, ne?
Ja.
Ist es nicht auch eine Rolle, die ein Vater einfach innehat oder innehaben kann?
Innehaben kann, ja. Zum einen als jemand, der schon Erfahrungsschatz hat, den er einfach teilt mit dir und gleichzeitig auch, ich habe so viele Dinge, die mein Gehirn macht, die besonders sind, wenn ich sie mit meinem Umfeld vergleiche, auch mit meinem direkten Umfeld, mit meinem Lebensgefährten. Anscheinend arbeitet mein Gehirn anders als beim Durchschnitt. Und ich hätte so gerne gewusst, ob sein Gehirn auch ähnlich arbeitet. Also ob er diese Gefühle auch nachvollziehen kann, weil zum Beispiel es gibt so viele Parallelen, die meine Mutter mir manchmal von ihm erzählt hat zu mir, wo ich glaube, man sich darüber unterhalten hätte können und auch schmunzeln, dass man so ein Schicksal teilt.
Das heißt, das sind Sachen, die du nicht im Verhaltensmuster deiner Mutter wiedererkennst.
Genau, die ich nicht im Verhaltensmuster meiner Mutter wiedererkenne und die jetzt per se vielleicht auch für andere nicht schlimm sind. Also meine Mutter hat mir nie vorgehalten in dem Sinne, das ist ja so, wie das dein Vater getan hätte, total ultra doof, sondern das waren eher so Besonderheiten, dass es hieß, wenn ich mich halt irgendwie total reingesteigert habe, dass ich ein Glockenspiel spielen muss in der dritten Klasse in einer bestimmten Aufführung und dann 3 Wochen lang an diesem Glockenspiel saß, um das perfekt zu beherrschen, dass es dann Dinge waren, die meine Mutter an meinen Vater erinnert haben.
Hyperfokus.
Ja, genau. Und solche Dinge sind es halt. Und gleichzeitig ist es halt auch, und da muss ich sagen, das hat sehr wenig mit meinem Vater zu tun, sondern allgemein mit dem Sterben eines Elternteils, wenn es keine aktive Beziehung dazu gab. Weil es gibt schon auch das Feedback, das Gesellschaftliche, wenn mein Vater stirbt, dass die Leute dann sagen, und das möchte ich auch nicht den Leuten vorhalten, aber die Reaktion ist dann so, naja, aber ihr hattet ja eh keinen Kontakt, von daher ist es ja nicht so schlimm, oder?
Analog zu, er war doch alt, gibt's gerne auch als
genau, Antwort. Genau, er war doch alt. Und man hat schon das Gefühl, dass man keinen Raum für Trauer hat. Also man muss erstmal selber sich überhaupt erlauben zu trauern, weil man kognitiv das gar nicht verarbeiten kann. Stimmt, hat er ja keine Beziehung zu ihm. Wieso sollte ich jetzt eigentlich trauern? Und dann hast du dieses große Fragezeichen. Ja, wieso sollte ich eigentlich trauern? Und dann suchst du erstmal nach Gründen. Aber dass du dir einfach auch mal sagen kannst, verdammt nochmal, ist mir eigentlich scheißegal. Wieso? Mir geht's halt gerade so. Und das ist, also ich erinnere mich den Augenblick, wo ich das erfahren habe. Das war ein totaler Augenblick der Ohnmacht. Ich bin wirklich wie in dem kitschigsten Drama bin ich in die Knie gesunken und stand auf allen Vieren in unserer Wohnküche und hab halt gebrüllt, geschrien, geweint und mir lief der Speichel aus dem Mund, ja.
Wer war dein Partner
dabei? Mein Partner war dabei. Und ich war komplett lost. Ich wusste nicht, wo unten, oben, seitlich und ich wusste aber nicht, warum. Und das war so eine Ohnmacht. Ich weiß nicht, wann ich sie jemals gespürt habe in meinem Leben. Und gleichzeitig danach war ich so, ja, und jetzt? Was soll ich denn jetzt? Also, und aus dieser Ohnmacht heraus habe ich wirklich dieses Album rausgekotzt. Ich habe es richtig rausgebrochen. Es klingt jetzt brutal und schlimm, aber mir ging es so beschissen einfach. Und dann kamen diese Lieder raus und ich habe meine Alben schon immer geschrieben, natürlich mit einer Leidenschaft und mit einer Emotion, aber ich habe sie noch nie so rausgebrochen wie dieses Album.
Gibt es ein Geräusch, das für dich für Elternlosigkeit steht oder für Vaterlosigkeit?
Ja, ich stelle mir das Schreien vor in einer schalldichten Kammer. Also du schreist, du schwitzt, du strengst dich an und du hörst nichts. Nichts, du schreist einfach und hörst den Ton nicht.
Gibt es in deinem Alltag Sachen, die dir danach jetzt schwerer oder leichter fallen?
Also jetzt muss ich sagen, innerhalb der letzten 3 Monate, wo das Album rausgekommen ist, ist mir wie so ein Stein vom Herzen gefallen. Also wie so ein Tonnenlaster. Ich habe das Gefühl, ich habe so einen Persilschein. Weißt du wirklich, endlich dazu stehen zu dürfen, was es in mir ausgelöst hat. Dass ich sozusagen einmal präsentiert habe, warum es mir so beschissen damit ging. Und dadurch habe ich mir zugestanden, dass es mir beschissen damit ging. Und jetzt geht es mir aber besser damit. Jetzt geht es mir wirklich besser. Das ist wie so ein... Ich habe teilweise so ein Hoch dann auch gehabt im Juni, wo ich mir so gedacht habe, oh mein Gott, das ist so wie nach einer schweren Operation. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine schwere Operation hattest, sondern hast du die...
Zum Glück nein.
Ich hatte leider schon mal das Vergnügen in Anführungsstrichen und das war dann super, super anstrengend und dann gibt es so diesen ersten Tag, wo es dir richtig wieder besser geht und wo du sagst, oh. Und so geht es mir jetzt seit Monaten. Also wie so eine Erleichterung.
Du hast
und dann frage ich, Entschuldigung, und dann frage ich mich auch, wie geht es anderen Menschen, die dieses Gefühl haben, weil ich werde nicht die Einzige sein. Das eint uns Menschen ja alle, diese Erfahrung, die wir miteinander teilen. Wie geht es Menschen, die dieses Privileg nicht haben, dass sie dieses Ventil haben, das ich habe in Musik und Text? Wie bearbeiten die das?
Da gibt es also mittlerweile ganz eigentlich traurige Untersuchungen zu, musst du sagen. Also wie Trauerlosigkeit sich gesellschaftlich auswirkt, wie das Sozialleben, Wahlverhalten alles beeinflussen kann. Was gerade als du das erzähltest, nochmal an meinem Kopf ist, du hast gesagt, er ist in Berlin verstorben. Warst du an seinem Grab mittlerweile?
Nein. Ich war nicht an seinem Grab und es hat auch einen Grund. Weil ich habe danach gemerkt, als dieses Album rauskam, diese Reise mit den Philharmoniekonzerten und so weiter, und deswegen habe ich habe sehr aktiv an dich gedacht und an diesen ersten Podcast, den wir damals hatten, weil du ja so eine unkonventionelle Art der Bestattung immer hattest und neue Wege gegangen bist. Und ich habe dann immer so gedacht, und deswegen fand ich das auch so cool, dass wir jetzt uns wieder treffen, weil ich habe mir so gedacht, wenn das jemand, was ich jetzt sagen werde, verstehen wird, dann du. Mein Album und alles, das war meine Art der Bestattung. Also das war meine Art, ihn zu Grabe zu tragen, und sein Grab ist mein Album.
Aber weißt du, wo das Grab wäre?
Nein, ich weiß es nicht. Ich habe mich auch nicht informiert. Vielleicht bin ich noch nicht an dem Punkt. Aber also das ist meine Art der Bestattung gewesen. Das ist meine Art des Bestattungsfestes, was auch immer es zergibt. Ja, das ist meine Art zu sagen, farewell. Und das braucht man eben. Deswegen, diese Trauer ist schon wichtig, sich die zuzugestehen und seine eigene Art und Weise zu erarbeiten, wie man diese Trauer leben kann. Also es ist Teil dieses Prozesses, das verarbeiten zu können. Ich glaube nicht, dass ich das halt geschafft hätte ohne das. Jetzt also natürlich hätte ich es geschafft, aber nicht ohne Knacks.
Jetzt,
den ich ja trotzdem schon habe.
Wir fragen deinen Partner nochmal. Sage mal, jetzt geht man mit so einem emotionalen Thema raus als, wie alt bist du jetzt?
42.
Da hören Menschen das draußen. Mhm. Und ich meine, auch als ich so das erste Buch gemacht habe und so auch mit dem Podcast, wie häufig man Fragen und Nachrichten bekommt von Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, die total aufmachen. Hast du das Gefühl, die Reaktion, die ankam, die sich gemeldet haben, weil auf einmal, du hast ja so eine Art Wissensvorsprung gerne mal in dem Moment. Was antwortest du denen, wenn da jemand schreibt, ey, mein Vater ist gerade im Sterben? Gibt es Sachen, die du weitergeben konntest, wo Fragen kamen, die dich überfordert haben, die dich...
Interessanterweise kamen wenig Fragen, also fast keine, sondern eher Feststellungen. Also sehr viele haben mir geschrieben, danke, du hast etwas formuliert, wo ich halt jahrelang ergründen musste, was das überhaupt bedeutet. Und das habe ich sehr, sehr viel bekommen. Weil ich wirklich, seitdem ich diese Situation durchlebt habe, immer wieder feststellen musste, es gibt nicht so viel Raum für Trauer zu nicht existenten Beziehungen. Also das kommt Leuten komisch vor. Es ist so, wieso, das ist doch nur dein biologischer Vater, ne? Ich hatte einen Einwand, den ich auch irgendwo logisch nachvollziehen konnte. Da hat eine Person zu mir gesagt, ja, aber was sollen denn dann die Leute sagen, die adoptiert sind oder die von Samenspendern sind, wo die gar nicht die Väter kennen oder sowas. Die erfahren doch gar nicht davon, da gibt es doch auch keine Beziehung. Man kann doch nicht alles nach biologischen Gesichtspunkten erörtern und Elternschaft ist ein soziales Konstrukt. Dem würde ich nicht widersprechen. Dennoch habe ich gemerkt, es gibt schon auch die biologische Ebene.
Weil wir uns da gerade privat mit beschäftigt haben. Sprich mal mit Psychologen über die Symptomatiken bei Menschen mit einer Adoptionsgeschichte, wie viel Schwierigkeiten da auftreten können in dem Kontext. Du hast gesagt, du warst bei Grönemeyer mit auf Tour, der ja, glaube ich, wirklich, ich glaube, das erfolgreichste Grönemeyer-Album aller Zeiten war die Verarbeitung des Todes seiner Frau.
Ja.
Gab es Kritik, dass du das quasi ja auch schon kommerzialisierst? Ne? Das darf man nicht Weißt du, was ich meine?
Also ich glaube, bei mir gab es in dem Sinne keine Kritik, weil meine Musik hauptsächlich kommerziell nicht so funktioniert. Also ich bin ja eher in einer Nische unterwegs und daher ist es selten so, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt führt sich's halt einem riesen Publikum zu mit einem kommerziellen Aspekt. Also ich war noch nie bekannt für den kommerziellen Aspekt und ich gestalte dann meistens leider, auch zu meinem Ungunsten, sag ich mal, alles immer so, dass es so unkommerziell wie nur geht ist, ja. Aber ich verstehe einen Gesichtspunkt dennoch bei mir, dass man sich sagt, wieso teilst du das denn mit der Öffentlichkeit? Das ist ja was sehr Privates und du nutzt es sozusagen, um Inhalte zu transportieren. Und den Vorwurf könnte man auch gelten lassen und auch annehmen. Gleichzeitig muss ich sagen, ich nehme mich selber für geschichtlich nicht wichtig wahr und ich habe das Gefühl, dass ich bin einfach ein ganz durchschnittlicher, normaler Mensch. Und wenn ich das halt kommuniziere, weil es halt eine Relevanz hat in meinem Leben, dann ist das Authentischste, was ich gerade machen kann in meiner Kunst. Und dann finde ich halt, habe ich gar nicht so eine Relevanz auf so eine Geschichte, also auf das Leben, als dass man dann sagen würde, oh mein Gott, da ist irgendwie der Inhalt für das Profil nötig gewesen.
Ich fand es auch total sympathisch. Ich weiß, zum Beispiel Grönemeyer hat dann auch relativ klar danach gesagt, das Album musste ich für mein Gefühl machen. Ab jetzt rede ich da nicht mehr drüber. Er hat irgendwann aufgehört.
Aber das ist ja auch bei Grönemeyer so, ich muss auch sagen, also bis heute, wenn er das Lied aufführt, das hat ja die verschiedensten Wirkungen bei den ZuhörerInnen. Und dementsprechend merkt man ja auch, wie wichtig es ist, solche Emotionen in Kunst zu hinterlegen, weil andere Menschen dadurch ihre ganz eigenen Geschichten nochmal fassen können. Und ich glaube, man hat als Künstler sogar eher, ich würde nicht sagen, dass man als Künstler eine Pflicht hat, aber ich würde sagen, man hat sogar eher die Pflicht, wirklich Emotionen zu vertonen. Weil genau das ist es ja, weswegen wir leben. So, und wenn Herbert dann gesagt hätte, du, meine Ehefrau, die ich immer geliebt habe, die ne, alles für mich war, ist gestorben, aber ich werde mich jetzt zugunsten dessen, dass keiner mir nachsagen könnte, ich würde da, das wäre komplett falsch. Deswegen war es genau die richtige Entscheidung, das in diesem Augenblick zu tun, weil ich habe eine Freundin in meinem Umfeld, die hat zum Beispiel zur Beerdigung ihres Vaters das Lied von Herbert Grönemeyer gespielt. Und sei es nur für diese einzige Person, wäre ja in dieser Kunst schon extremer Fortschritt für ein einziges Menschenleben. Was bedeutet dieses Album, dieser Song von Grönemeyer für Deutschland? Das ist essentiell gewesen.
Wie ist das für dich, den Song jetzt live zu spielen?
Also es ist schon ein Kloß im Hals, den man hat und vor allem am Anfang, wenn man in den Song reinkommt, ist es ziemlich schwierig, weil es jedes Mal so eine Öffnung ist. Wenn dann aber dieser Part kommt, der in die Hookline reinführt, dann merke ich wieder, warum ich
es... Welchen Part meinst du, damit die den Song nicht kennen?
Da spreche ich einfach so darüber, dass ich nochmal mein Lied spiele, dann kommt halt diese Hookline. Der Tag, an dem mein Vater starb, war der Tag, an dem es plötzlich einen Vater gab. Und das gibt mir dann immer eine Erleichterung. Also ich komme in dieses Lied rein, wie eigentlich in diesem ganzen Prozess, mit einem Kloß im Hals und mit einem, oh Gott, wie soll ich das jetzt singen? Und während ich es singe, löst sich vieles und in der ersten Hookline werde ich dann frei. Und dann geht es mir besser und dann geht es in die zweite Strophe, wo ich dann einfach sage, im Bestattungswagen durch die Geisterstadt, ich winke in den Himmel durch das Autodach. Du und ich, wir haben sowas nie gemacht, Ritz mit dem Nagel, Rest in Peace, in den Audi-Lack. Und das ist dann so eine Selbstermächtigung. Aber das wäre mein Wunsch eigentlich gewesen. Also das ist meine Fantasievorstellung, wie ich ihm quasi in vertonter Art und Weise nochmal eine Hommage gebe. Dass ich einfach ihm, dass wir cruisen, also ohne ihn, aber ich cruise im Bestattungswagen durch die Geisterstadt und wink ihm in den Himmel durch das Auto.
Das kriegen wir beide zusammen auf jeden Fall noch hin. Eine der schönsten Wortneuschöpfungen seit langem, Vater Morgana. Mhm. Wo kam das her? Weil mich hat dieses Wort so doll bekommen, jetzt gar nicht in Bezug, also mein Vater lebt noch, aber der war lange auch eher eine Erscheinung am Horizont, eine Projektionsfläche. Ja. Und das hat dieses Wort Vater Morgana, wo ich nochmal größte Komplimente machen muss Kam das aus dir? Ist das irgendwo her? Ist das ein Zitat, nee,
das
was ich nicht
einfach
kenne?
Für mich ist Fata Morgana ist quasi der Arbeitstitel gewesen für diesen Song überhaupt, weil das ja einfach der ganze Prozess ist. Du hast einen Vater, aber er ist ein Fata Morgana. Ne? Und eine Fata Morgana kannst du dir ja dann also so gestalten, wie du gerne hättest, ja, in jegliche Richtung, aber du weißt, dass es nichts Reales halt. Und in dem Zusammenhang darf man etwas betrauern, das nie real war? Fragezeichen.
Natürlich.
Ja, man
also
darf
bin
es.
Bin ich ganz großer, großer Anhänger von. Glaubst du, dass Trauer dabei hilft, ein besserer Mensch zu werden?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil man durch Trauer merkt, dass man gewisse Dinge auch abschließen kann. Und ich finde, eine sehr große Herausforderung im sozialen Zusammenleben ist immer das Abschließen mit gewissen Themen. Also das Nachtragen, das mit Freunden nicht reden, Konflikte nicht lösen, dieses in sich selbst gefangen zu sein. Und wenn man merkt, man kann etwas abschließen, und Trauer ist ja der Superlativ von Abschließen, ja? Also noch mehr abschließen kann man ja nicht. Und wenn man diese Trauer durchlebt, dann merkt man, dass es sich lohnt, die Herausforderung einzugehen, mit etwas abzuschließen und einen Neuanfang zu begehen.
Was hättest du gerne vorher gewusst, bevor dieser Brief ankam, über dich selber? Gibt es Sachen, die du gerne vorher gelernt hättest?
Also ich hätte erstmal gerne gewusst, dass diese Bürokratie, dass man das nicht so ernst nehmen darf. Also dass das jeder bekommt diese Briefe und das ist kein persönlicher Affront gegen dich, weil man liest es als Affront. Also plötzlich muss man Sachen ausfüllen, belegen, irgendwo hinfahren, irgendwas machen und man denkt sich so, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Also sag mal, geht's eigentlich noch, ja? Ich will jetzt meine scheiß Ruhe hier haben. Und du bist nur eine Nummer. Das passiert jedem. Also jeder bekommt dieses Schreiben, dieses Erbe, diese Ausstehenden, irgendwas, Hausverwaltung, dies, das, Ananas. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wie unempathisch seid ihr alle, wie könnt ihr alle nur? Dabei schreiben diese Menschen einfach nur Briefe, weil sie diese Briefe schreiben müssen, weil das in der Verwaltung einfach so ist, ne? Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass bevor diese Briefe kommen, ich einfach gewusst hätte, dass ich nichts Besonderes bin, ja? Jeder kriegt diese Briefe, das hat nichts mit mir zu tun und diese Leute wissen auch gar nicht, dass ich nichts mit meinem Vater zu tun hatte und dass ich noch ein ganz anderes Ding am Laufen habe. Du bist natürlich trotzdem erstmal erschlagen von dieser ganzen Bürokratie, wo auch x-mal sein Name draufsteht in den verschiedensten Zusammenhängen und hier die Hausverwaltung und da noch irgendwelche Rechnungen und dieses und jenes und du denkst dir so, boah, too much information.
Jetzt muss ich einmal, das ist ein fehlendes Wissen, du hast keine Geschwister, das heißt...
Nee.
Du warst das Einzige.
Ja.
Okay, das ist ja immer nochmal eine...
Ja, und er war auch danach nicht mehr verheiratet oder sonstiges. Also das heißt, ich bin's.
In charge.
Ja, ich bin's halt. So, das ist so, und ich sag das ohne Vorwürfe. Ich habe meinen Frieden mit meinem Vater gemacht, ohne Scheiß. Aber es ist schon eine ambivalente Geschichte, wenn dein Vater nie für dich da war, nie für dich gezahlt hat, dich nie unterstützt hat, kein Ratschlag. Und auf einmal musst du dich aber um den ganzen Scheiß kümmern, den er hinterlassen hat.
Ich habe so eine Art letzte Frage an dich. Der Moment, du kriegst diesen Brief, du brichst zusammen. Die Musikerin Balbina, gab es ein Lied, was du irgendwann angemacht hast? Oder hast du danach irgendwann wieder Musik gehört und weißt du noch, was das war?
Ich habe keine Musik gehört. Ich habe das Lied geschrieben. Ich bin joggen gegangen und dann habe ich das Lied geschrieben. Ich bin wirklich joggen gegangen, raus und ich weiß, ich werde es nie vergessen. Ich war an dieser einen Stelle, wo so ein Sandweg ist mit so, das, so gekräuselte Geräusche auf dem Boden. Ne? Wenn du so rennst, so rechts ein Busch, links eine Wiese. Und ich habe nur gedacht, krass, der Tag, an dem der Vater starb, war der Tag, an dem es plötzlich einen Vater gab, Vatertag. Das habe ich da geschrieben.
Das kam daraus.
Sofort danach raus. Das kam sofort in diesem Ding. Weil ich habe ja nie Vatertag gefeiert. Ich habe das ja nie gefeiert. Weil ich hatte ja keinen Vater. Und das war für mich der Vatertag. Ich dachte so, krass, heute ist Vatertag. Der Tag, an dem mein Vater starb, war der Tag, an dem es plötzlich einen Vater gab. Vatertag.
Ey, Balbina, in ungefähr 7 Jahren... bist du der erste Gast, der das dritte Mal kommt. Wir müssen uns dann nur überlegen, warum. und dass das bitteschön auch bei Radio 1 passiert. Hört euch das alle an. Ich bin eh bei Biener-Fan, meine Tochter auch. Ich hoffe, dass sie lange nicht einen Grund haben wird, Vatertag in der Form singen zu dürfen. Wann ist die nächste Show in Berlin?
Nächstes Jahr erst.
Ey, ich danke dir, dass du hier warst. Das war ganz toll.
Danke, dass ich da sein durfte.
Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und hört euch alle dieses wunderbare Album an. Mich hat's tief getroffen und im besten Sinne bewegt. Macht's gut.
Tschüss.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.